Ich habe gesagt, ich will fairerweise auch sagen, welche Stärken und welche Schwächen ich sehe, wenn wir die Sache in die Zukunft verlegen. Ja? Ich werde da jetzt zur Tafel gehen und versuchen, hier ein bisschen auch etwas aufzuzeichnen, damit das noch deutlicher wird. Wenn wir uns jetzt die Offenbarung anschauen, so haben wir gesehen, es gibt immer wieder diese Siebenerreihen. Ja? Wir haben am Anfang eine Einleitungsvision, ich nenne das jetzt einmal E, da geht's los. Und dann haben wir die Kapitel 2 bis 3, das sind die Gemeinden. Da haben wir die Gemeinde 1, die Gemeinde 2, die Gemeinde 3, die Gemeinde 4, die Gemeinde 5 und dann auch die Gemeinde 6 und 7. Das ist eine Gruppe, die so durchläuft. Wenn ich jetzt zu den Siegeln komme, ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe wieder im Himmel diese Szene, Kapitel 4 und Kapitel 5. Ja, und dann geht's los wieder mit dieser Reihe. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Allerdings, 7 folgt nicht direkt der Nummer 6. Da gibt es jetzt eine Unterbrechung. Ja? Und darum male ich 7 hier unten auf. Wenn ich jetzt zu den Posaunen komme, wie schaut es da aus? Ich habe im Kapitel 8, hier wieder im Himmel, diese Szene am Räucheraltar, wieder das gleiche Schema mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann kommt es wieder zu einer Unterbrechung und dann kommt erst verspätet sozusagen die Nummer 7. Und da müssen wir ein bisschen einhaken. Ich nehme jetzt eine andere Farbe. Was haben wir, wenn wir zu den Siegeln schauen? Also das sind jetzt die Siegel. Was haben wir zwischen dem 6. Siegel und dem 7. Siegel? Ja, wir haben hier Offenbarung, das Kapitel 7, das sind die 144.000. Ja? Was habe ich jetzt, wenn ich zu den Posaunen schaue, was habe ich dort als Einschub? Ich habe hier das Kapitel 10 und auch das Kapitel 11, zumindest den ersten Teil von Kapitel 11. Was kommt im Kapitel 10 vor? Was kommt im Kapitel 11 vor? Im Kapitel 10 haben wir diesen Engel, der mit den Füßen auf der Erde und auf dem Meer steht. Da geht es um dieses Büchlein, das süß im Mund ist und im Magen grimmt. Ja? Also, da haben wir den Engel und dann eben diese Sache mit diesem Büchlein. Und dann im Kapitel 11 haben wir diese Geschichte von den zwei Zeugen. Die große Frage ist jetzt, wie ist das historisch, geschichtlich immer zusammenpassend? Worum geht es denn bei diesem Büchlein im Kapitel 10? Wie legen wir als Adventisten dieses Kapitel aus, weil es Ellen White so macht? Wir sagen, in dieser Miller-Bewegung, dieses Buch Daniel war ganz süß im Mund. Sie waren überzeugt, die Wiederkunft steht vor der Tür, sie haben sich vorbereitet. Das sind also diese Jahre in den 1840ern. Und dann die Enttäuschung. Und das war dann bitter im Bauch. Ja? Die zwei Zeugen. Wer sind diese zwei Zeugen? Ja, es gibt Hinweise, dass es das Alte und Neue Testament ist. Ja. Manche haben auch an die Gemeinde gedacht. Ja. Wenn ich überlege, welche Figuren da vom Alten Testament in Frage kommen, der Mose, der Elia bieten sich an. Mose wäre wieder Exodus-Motiv. Ja. Und dann kommt etwas vor, dass diese dreieinhalb diese Zeugen für dreieinhalb Tage tot sind. Da kommt das Tier aus dem Abgrund, tötet sie, dann erfahren sie eine merkwürdige Auferstehung und schlussendlich auch Himmelfahrt. Ja? Diese dreieinhalb Tage, wie legen wir das aus? Auch wieder Ellen White, die das macht, sie sagt, das ist die Französische Revolution. Ja? Wenn ich jetzt sage, dieses Büchlein, das hat was mit 1844 und der Zeit vorher zu tun. Und wenn ich jetzt sage, die zwei Zeugen, das ist die Französische Revolution, dann hätte ich tatsächlich ein Problem, wenn ich sage, die fünfte, sechste und siebte Posaune sind noch in der Zukunft. Also, das ist eine Sache, die mein Argument sicher schwächt. Das möchte ich ganz klipp und klar sagen. Ein zweites Argument, was meine Sache schwächt, das Rekapitulationsprinzip. Für mich ist dieses Rekapitulationsprinzip aus dem Propheten Daniel eindeutig. Ob ich es jetzt zu 100% auf die Offenbarung übertragen kann, das ist die große Frage. Wir haben schon gesagt, bei den letzten Plagen funktioniert es nicht mehr. Ich kann nicht mehr im ersten Jahrhundert beginnen. Mein Argument wäre, naja, wenn es bei den letzten Plagen aus Offenbarung 16 nicht funktioniert, könnte es auch sein, dass die Posaunen, die Siebenerei vorher nicht im ersten Jahrhundert beginnen muss. Ja? Oder wo auch immer dann anzusetzen ist. Ja? Also das sind Argumente, wo ich sage, das schwächt diese Überlegung eindeutig. Ja? Gut, wir müssen uns also die Frage stellen, ist es rein theoretisch möglich, dass es auch eine doppelte Erfüllung gibt? Wir haben gesagt, in der Prophetie gibt es eine doppelte Erfüllung. Das kann es geben. Die Jungfrau, die schwanger wird, Jesaja 7, im Kapitel 8 lesen wir, die Frau vom Propheten Jesaja bekommt ein Kind. Ja? Es scheint so, als ob hier die erste Erfüllung stattfindet. Aber uns ist klar, die große, wirklich spannende Erfüllung kommt mit Jesus erst. Ja? Und der Frühregen und der Spätregen, das sind auch so Dinge, wo ich sage, da gibt es doppelte Erfüllung in der Prophetie. Die Frage ist, gibt es in der Apokalyptik doppelte Erfüllung? Und da möchte ich euch jetzt noch ein paar Folien zeigen. Die Herausgeber dieser sieben Bände der Darkom-Serie, den einen habe ich da auf Deutsch euch ja durchaus empfohlen, die sagen definitiv nein. In der Apokalyptik gibt es nur eine einzige Erfüllung. Darkom, das D steht für Daniel und das R steht für Revelation. Das heißt, es war eine Gruppe, die speziell den Propheten Daniel und speziell die Offenbarung studiert hat. Warum sind die überhaupt zusammengekommen? Was war der Anlass dafür? Ja? Also, der Hintergrund war Desmond Ford. Ja? Desmond Ford hat einen Kommentar zum Propheten Daniel geschrieben, der ist in Amerika ganz offiziell bei einem damals existierenden adventistischen Verlag herausgekommen. Heute gibt es ihn unter diesem Namen so nicht mehr. Das war im Jahr 1978. Und schauen wir uns einmal an, wie Desmond Ford hier argumentiert hat. Daniel-Kommentar, Daniel Kapitel 8, das kleine Horn. Ja? Und wer ist jetzt dieses kleine Horn laut Desmond Ford? Desmond Ford sagt, das ist doch ähnlich wie Antiochus der Vierte. Die deutlichere Erfüllung ist dann Rom als Weltmacht und noch deutlicher das Papsttum im Mittelalter. Aber, er sagt, jede Macht, die gegen die Gläubigen kämpft, ist dieses kleine Horn. Mit anderen Worten, dieses kleine Horn ist nicht mehr eindeutig zuordnenbar, es ist nicht mehr nur das Papsttum, sondern auch der Antiochus, auch das römische Weltreich und jede Macht, die eben die Gläubigen verfolgt. Jede Macht, die die Gläubigen verfolgt und bekämpft, das klingt schon weder Futurismus, Präterismus noch historische Auslegung, das ist dann schon so Idealismus. Ihr könnt euch erinnern, ich habe das einmal erwähnt. Naja, die Weltgemeinde hat reagiert, ja, und hat gesagt, das kann nicht sein. Desmond Ford hat dann, ich weiß nicht, glaube ich, ein ganzes Jahr Zeit gehabt, seine Thesen neu schriftlich zu formulieren. Es ist ein dickes Buch geworden, 1000 Seiten lang. Wir haben es auch bei uns in der Bibliothek in Bonhoeffen stehen. Ja. Und dann im Jahr 1980 sind die Theologen zusammengekommen und haben gesagt, nein, Desmond Ford hat so nicht recht. Und dann wurde dieses Komitee gegründet, DACOM, Daniel and the Relation. Ja, und dieses Komitee hat dann speziell Daniel und Offenbarung studiert und dann im Laufe der Jahre ihre Ergebnisse in den Büchern veröffentlicht. DACOM reagiert auf Desmond Ford. Desmond Ford sagt, es kann viele Erfüllungen haben und die schließen einander nicht aus. Und DACOM sagt, nein, eine einzige Erfüllung. Ich glaube, der Ansatz ist grundsätzlich richtig. Allerdings, wir müssen sehen, das ist so eine Art Pendelbewegung. Zuerst viele Erfüllungen, sagt Ford, und das Pendel geht zur anderen Richtung und schlägt hier aus und sagt, nein, eine einzige Erfüllung. Ja? Ich persönlich glaube, Joel Kapitel 3, da geht es um die Kinder und die Alten, die hier Gesichte haben und Visionen und die Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. Zeichen, Sonne, Mond und Sterne, das ist Apokalyptik. Ja? Wenn ich Joel 3 mir anschaue und sage, das ist eigentlich streng genommen Apokalyptik, dann gibt es tatsächlich zwei Erfüllungen. Nämlich im Frühregen, Apostelgeschichte 2, und Petrus steht dort auf in der Pfingstpredigt und sagt, heute erfüllt sich der Prophet Joel. Und er zitiert ihn über mehrere Verse hindurch. Das ist der längste Zitat oder das längste Zitat aus dem Alten Testament überhaupt. Ja? Es erfüllt sich. Und dann ist sofort klar, wenn Petrus das als inspirierter Autor und Schreiber der Bibel auch sagt, dann stimmt es. Und trotzdem ist uns bewusst, es gibt noch eine zweite Erfüllung im Spätregen. Ja? Also die grundsätzliche Frage ist, kann sich Apokalyptik auch doppelt erfüllen? Die offizielle Adventgemeinde sagt seit rund 30 Jahren nein. Ja? Um ehrlich zu sein, für die meisten Sachen trifft das ohne Zweifel zu. Es gibt nur eine Auferstehung, es gibt nur ein Millennium. Das gibt's alles nur einmal. Das kann nicht mehrfach in der Geschichte passieren, ist völlig ausgeschlossen. Ja? Meine Frage ist, wie ist das jetzt mit der Offenbarung? Ich habe hier zu Ellen White geschaut und ich lese euch da ganz schnell einfach ein paar Zitate vor. Grundsätzlich zur Offenbarung sagt Ellen White, diese Offenbarung sollte der christlichen Gemeinde aller Zeiten zur Unterweisung und zum Trost dienen. Aller Zeiten. Das heißt, die Leute im ersten Jahrhundert haben was damit angefangen für ihr Leben, die Leute im Mittelalter und die Leute, die in der allerletzten Zeit, so wie wir es glauben, leben, können auch was aus der Offenbarung herausnehmen. Die darin enthaltenen Wahrheiten sind ebenso an die gerichtet, die in den letzten Tagen der Weltgeschichte leben, wie an die Zeitgenossen des Johannes. Einige darin prophezeiten Geschehnisse haben sich bereits erfüllt, andere treffen gerade in unserer Zeit ein, wieder andere gewähren einen Ausblick auf die Ereignisse beim Abschluss des großen Kampfes zwischen den Mächten der Finsternis und dem Fürsten des Himmels. Wirken der Apostel, Seite 580, 81. Ja? Sie sagt, die enthaltenen Wahrheiten, das ist da der erste Satzteil, die sind auch anzuwenden auf die Leute, die in den letzten Tagen leben. Ja? Schauen wir uns die Gemeinden an, wir haben das schon einmal diskutiert. Die Gemeinde Ephesus benutzte der Herr Jesus als Sinnbild der gesamten Christenheit im apostolischen Zeitalter. Also grundsätzlich Ephesus, die haben einen Brief gekriegt, das war für sie gültig im ersten Jahrhundert, aber interessant, auch Ephesus ist jetzt Sinnbild für die gesamte Christenheit. Ja? Also Ellen White hat kein Problem, das mehrdeutig zu sehen. Die Namen der sieben Gemeinden sind Symbole der Gemeinden in den verschiedenen Abschnitten des christlichen Zeitalters. Die Zahl 7 weist auf die Vollständigkeit hin und besagt, dass die Botschaft bis zum Ende der Zeit reichen, während die Sinnbilder den Zustand der Gemeinde in den verschiedenen Abschnitten der Weltgeschichte offenbaren. Das ist also alles aus diesem Abschnitt im Wirken der Apostel. Jetzt schauen wir zu den Kapiteln, die uns noch interessieren. Kapitel 10, Das war ja das, was ich hier gesagt habe. Kapitel 10, das Büchlein, das Grimmt, Auslegung auf die Adventgeschichte im großen Kampf. Ja? Und so sagt sie etwas zu den Donnern, die hier auch erwähnt werden im Bibeltext, aber die von Johannes gar nicht ausgeführt werden. Nachdem die sieben Donner ihre Stimme haben hören lassen, ergeht an Johannes, wie seinerzeit an Daniel, folgender Befehl hinsichtlich des Büchleins. Versiegle, was die sieben Donner geredet haben. Sie beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, die in ihrer Reihenfolge enthüllt werden. Also Ellen White hat kein Problem, in Daniel 10 einerseits die Auslegung auf die Miller-Bewegung zu sehen. Es war schön, Daniel zu studieren, und dann ist die große Enttäuschung 1844, es grimmt im Magen. Andererseits auch das gleiche Kapitel zu sagen, diese Donner, das ist noch Zukunft. Ja. Offenbarung Kapitel 13, da geht es um diese zwei Tiere. Ja. Der Herr hat mir deutlich gezeigt, dass das Bild des Tieres vor Abschluss der Gnadenzeit errichtet wird, denn es soll die große Prüfung für Gottes Volk bilden. Ja? Also ist von uns aus gesehen noch Zukunft, ja? Eindeutig. Niemand hat bis jetzt das Malzeichen des Tieres erhalten. Die Prüfungszeit ist noch nicht gekommen. Eindeutig Zukunft. Wenn heute ein Katholik den Sonntag hält, hat er nicht das Malzeichen des Tieres. Definitiv nicht. Ja? Das ist ja noch Gnadenzeit. Ja? Also zukünftig. Schauen wir zur Offenbarung 14, zur dreifachen Engelsbotschaft. William Miller und seinen Mitarbeitern war die Aufgabe zuteil geworden, die Warnungsbotschaft in Amerika zu predigen. Dieses Land wurde der Mittelpunkt der großen Adventbewegung. Hier fand die Weissagung von der ersten Engelsbotschaft ihre unmittelbare Erfüllung. Großer Kampf 370, 71, da beschreibt sie eben auch viel von der Adventgeschichte. Wie erfüllt sich also die dreifache Engelsbotschaft? Mit William Miller, oder? Die erste zumindest. Die zweite Engelsbotschaft auf Offenbarung 14 wurde zum ersten Mal im Sommer 1844 gepredigt. Steht auch dort im großen Kampf. Und noch ein Zitat. Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft müssen, was steht dort jetzt? Müssen wiederholt werden. Ja? Also mit anderen Worten, sie sagt, das hat sich in der Adventbewegung, in dieser Adventgeschichte da im 19. Jahrhundert, in den 40er Jahren erfüllt, wird sich aber noch einmal erfüllen. Noch ein Zitat dazu. Die zweite Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 wurde zum ersten Mal im Sommer 1844 gepredigt und fand damals unmittelbare Anwendung auf die Kirchen in den Vereinigten Staaten. Da mussten sie ja rausgehen und wurden zum Teil auch ausgeschlossen, Ellen White ja selbst auch. Aber die Botschaft des zweiten Engels fand im Jahr 1844 nicht ihre vollständige Erfüllung. Nicht eher, als bis dieser Zustand eingetreten und die Vereinigung der Kirche mit der Welt über die ganze Christenheit hergestellt ist, wird der Fall Babylons vollständig sein. Die Veränderung schreitet voran, aber die vollkommene Erfüllung von Offenbarung 14, Vers 8, ist noch von ihrer Sicht aus, rund 1900 schreibt sie das, ein paar Jahre vorher schon, noch zukünftig. Großer Kampf. 392 bis 93. Also mit anderen Worten, Offenbarung 14, die dreifache Engelsbotschaft, da geht es auch um Babylon, um den Fall Babylons, um das Malzeichen und so weiter. Ja? Sie sagt, das hat sich erfüllt mit der Adventgeschichte, aber es erfüllt sich auch noch ein zweites Mal, wenn dann diese dreifache Engelsbotschaft noch einmal klar und deutlich verkündigt wird. Wenn ich da jetzt noch einmal zu meiner Tafel schaue, wenn ich jetzt behaupte, manches aus Offenbarung 14, dort habe ich eindeutige Aussagen von Ellen White, ich habe sie gerade vorgelesen, dort gibt's Dinge, die doppelte Erfüllung finden, kann ich mir jetzt legitimerweise auch die Frage stellen, könnte es sein, dass diese Kapitel 10 und 11, die hier so eingeschoben sind, die von Ellen White interessanterweise ja auch auf die Adventgeschichte und die französische Revolution, naja, das war ganz knapp vorher. Ja? Wenn sie das zwar so auslegt, könnte es sein, dass sich das noch einmal in irgendeiner Weise ein zweites Mal erfüllt. Ja? Ich bin da ganz vorsichtig, ich kann das nicht beweisen und ich möchte auch nicht definitiv sagen, es muss so sein. Vielleicht irre ich mich auch. Ja? Aber gerade wenn Ellen White hier so viel auf die Adventgeschichte bezieht und an anderen Stellen solche Passagen hernimmt und auch für die Zukunft noch einmal zu einer zweiten Anwendung oder Erfüllung bringt, frage ich mich, ob das hier nicht auch sein könnte. Nur wenn das sein könnte, ist es möglich, die Posaunen in die Zukunft zu verschieben. Ja? Es könnte sein, dass sich das noch in anderer Weise erfüllt, nicht unbedingt mit einer Enttäuschung. Aber es kann sein, dass wir jetzt das Buch der Offenbarung studieren und uns freuen, zu Erkenntnissen gekommen zu sein. Und es kommt dann vielleicht doch anders, als wir glauben. Oder es ist vielleicht eine buchstäbliche Problematik, wo uns der Magen grimmt, weil wir zu wenig zu essen haben, weil wir in einer schwierigen Zeit sind. Ja? Also ich will das offen lassen. Meine Überlegung ist jetzt folgende. Ellen White spricht von einer großen Zeit der Trübsal. Was ist die große Zeit der Trübsal? Das ist die Zeit Ende der Gnadenzeit bis zur Wiederkunft. Ja, das sind eben auch diese letzten Plagen, die in Offenbarung 16 erwähnt werden. Das ist die Zeit der Trübsal. Da spielt auch diese Angst in Jakob hinein und so weiter. Ja? Das ist die Zeit der Trübsal. Allerdings, für Ellen White gibt es auch noch eine kleine Zeit der Trübsal. Ich zeige euch da ein Zitat aus frühen Schriften, also Early Writings. Ich sah, also es ist Vision, ich sah, dass Gott Kinder hat, die noch nicht den Sabbat erkennen und halten. Sie haben das Licht darüber nicht verworfen. Und zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir hinausgehen und den Sabbat noch völliger verkündigen werden. Dies machte die Kirche und die Namensadventisten wütend, weil sie die Sabbatwahrheit nicht widerlegen konnte. Zu dieser Zeit sahen alle Auserwählten Gottes klar, dass wir die Wahrheit hatten. Und sie kamen heraus und erduldeten die Verfolgung mit uns. Ich sah Schwert, Hunger, Pestilenz und große Verwirrung im Lande. Anfang der Zeit der Trübsal. Ist es nach dem Ende der Gnadenzeit, was sie hier beschreibt, vom Zusammenhang her? Nein. Es geht um Leute, die hören vom Sabbat, die nehmen den Sabbat an und sind sogar bereit, wie es da unten steht, mit uns, mit denen, die schon an den Sabbat glauben, auch die Schwierigkeiten, die Verfolgung zu ertragen. Mit anderen Worten, sie verwendet diesen Ausdruck Zeit der Trübsal nicht nur für die Zeit zwischen dem Ende der Gnadenzeit und der Wiederkunft, sondern an manchen Stellen auch für eine, wie wir Adventisten es dann nach ihr machen, für eine kleine Zeit der Trübsal, die vor dem Ende der Gnadenzeit stattfindet. Das gibt's also bei Ellen White. Trübsal heißt, das ist keine leichte Zeit, das muss uns auch klar sein. Ja, es ist eine unangenehme Zeit. Und da steht was von Verfolgung und da steht was von Schwert, Hunger, Pestilenz und Verwirrung. Ja? Das findet aber offensichtlich vor dem Ende der Gnadenzeit statt. Wir haben uns da dieses Teleskopmodell angeschaut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir mit den Siegeln tun sollten. Klammern wir das einmal aus. Schauen wir einfach nur zu den Posaunen und zu den Plagen. Ich versuche jetzt eine andere Art der Darstellung. Schaut mit mir einfach einmal diese Grafik hier an. Wir leben heute, also ganz links. Irgendwann kommt das Ende der Gnadenzeit, von uns aus gesehen in der Zukunft. Und schlussendlich kommt irgendwann die Wiederkunft Jesu. Zwischen dem Ende der Gnadenzeit und der Wiederkunft ist die große Zeit der Trübsal. Und für Ellen White gibt es eben auch eine kleine Zeit der Trübsal. Und da fällt das Sonntagsgesetz hinein, da fällt auch der Spätregen hinein, die Sichtung, die Versiegelung, auch Dinge, die wir vorher in diesem Zitat ein bisschen so ansatzweise gesehen haben. Ja? Das ist die kleine Zeit der Trübsal, vor dem Ende der Gnadenzeit. Das heißt, auch der Spätregen fällt dort und damit auch die Bekehrung von vielen Leuten findet hier noch in dieser schwierigen Zeit statt. Das sind also Ausdrücke von ellenweit. Kleine Zeit der Trübsal und eben dann die eigentliche, die große Zeit der Trübsal. Was machen wir jetzt mit den Posaunen? Was machen wir mit den Plagen? Ich könnte mir vorstellen, dass man das jetzt so darstellen könnte. Die sieben Posaunen und die kleine Zeit der Trübsal, die sieben Plagen und die große Zeit der Trübsal. Sieben Plagen, große Zeit der Trübsal, das ist für ellenweit und bei ellenweit überhaupt keine Frage. Das ist eindeutig. Ja? Die sieben Posaunen und die sieben Plagen haben große Parallelität, haben wir gesehen. Könnte es also sein, dass die sieben Plagen vor der Wiederkunft und die sieben Posaunen vor dem Ende der Gnadenzeit stattfinden? Ja? Noch mit Gnade vermischt, ein Drittel. Ja? Der letzte Weckruf gleichzeitig mit diesen drei Wehe, diese Engel, die dreifache Engelsbotschaft, diese Parallelen, die wir vom Text her gesehen haben. Ja? Ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen. Es wäre natürlich auch möglich, ihr seht da diese zwei Bögen, die ich da versucht habe hineinzusetzen, dass dieser Bogen von den sieben Posaunen verlängert werden sollte. Ja? Dass also die sieben Posaunen hier weitergehen und dann in der siebten Posaune die sieben Plagen drinnen sind. Das wäre dann ansatzweise dieses Teleskopprinzip für die Posaunen und für die Plagen. Ich wage jetzt keine Aussage darüber, ob da auch die Siegel noch mit hineinspielen. Und die sieben Gemeinden ganz sicher nicht. Ja? Die laufen hier dann extra aus meiner Sicht. Ja, also, wenn wir über diese Dinge reden, dann müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht dogmatisch werden. Ja? Wenn die offizielle Adventgemeinde sagt, die Posaunen sind ein schwieriges Thema, selbst wir damals vor 30, 20 Jahren in diesem Komitee konnten uns auf keine definitive, endgültige adventistische Auslegung einigen. Um wie viel mehr müssen wir dann aufpassen, dass wir hier nicht vorschnell irgendetwas behaupten? Ihr habt jetzt vieles von mir gehört in diesen letzten 5 Tagen. Ich wollte euch einfach ein bisschen sensibel machen für die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Ich will ganz sicher nicht, dass irgendein Vernon Howell unter neuem Namen kommt, euch irgendeine adventistische, scheinbar adventistische Auslegung zur Offenbarung bringt und ihr dann sagt, naja, klingt ja gar nicht so schlecht. Seid kritisch, wenn wer mit neuen Meinungen kommt. Seid auch dieser Meinung gegenüber kritisch. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich recht habe. Ja? Ich glaube auch nicht, dass mir hier alle zustimmen können. Auch bei uns hier in dieser Gruppe werden wir nicht alle zustimmen können. Und das ist für mich überhaupt kein Problem. Ja? Ich habe damit also wirklich kein Problem. Wenn die sieben Posaunen tatsächlich, ganz vorsichtig gesagt, von uns aus gesehen noch vielleicht Zukunft sind, können wir natürlich auch noch nicht wirklich verstehen, wie wir sie im Einzelnen auslegen sollen. Dann wissen wir auch nicht, was da mit diesem Hagel und mit diesen Bäumen und mit diesem Meer und so weiter gemeint ist und mit diesem bitteren Wasser und so weiter. Ja? Kann ich Prophezeiungen im Voraus schon verstehen? Eigentlich erst im Rückblick zurück auf die Prophezeiung, wenn sich's erfüllt hat, kann ich sie wirklich verstehen. Da gibt es ein Wort von Jesus. Ja? Jesus sagt hier, es ist in der Abschlussrede in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Freitag der Kreuzigung, da sagt Jesus, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe, also bevor es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es dann geschieht. Jesus hat seinen Tod mehrmals angekündigt. Er sagt es ihnen auch da wieder. Und dann sind sie traurig. Warum sind sie traurig? Völlig sinnlos. Er hat ja gesagt, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Ja? Sie haben es aber erst im Nachhinein wirklich von der Tragweite begriffen. Wenn das auch auf die Posaunen zutreffen sollte, dann können wir uns natürlich jetzt Gedanken machen und wir müssen das auch. Aber erst wenn sich's erfüllt, werden wir alles verstehen können. Wenn ich jetzt sage, nein, Mir gefällt diese geschichtliche Interpretation besser. Egal, ob ich beim Uriah Smith oder beim Stefanovic oder Pauline bleibe. Ich sage, jedes Modell hat durchaus positive, starke Seiten. Und das mit der Geschichte, wir dürfen es nicht beiseite schieben. Die Geschichte muss für uns wichtig und spannend sein und bleiben. Ja? Aber wir sollten jedenfalls vorsichtig sein, hier mit dem Brustton der Überzeugung zu sagen, ich weiß jetzt, wie die Posaunen im Detail auszulegen sind. Da wäre ich also sehr, sehr skeptisch. Erst wenn ich es lange studiert habe, erst wenn der Heilige Geist an mir gewirkt hat und wenn es zukünftig ist, erst wenn die Sachen passieren, wird es uns eine Hilfe sein. Ich habe vorher ein Ellen White Zitat vorgelesen, wo sie sagt, eine Schale nach der anderen und eine Posaune nach der anderen kommt erst. Und wie ist es dann weitergegangen, dieses Zitat? Da sagt sie dann, in diesem Zusammenhang, wenn diese gewaltigen Ereignisse kommen, werden wir plötzlich sehen, wie Gott uns geführt hat und noch immer führt. Ich stelle mir das so vor, wenn wir dann durch diese allerletzte Endzeit durchgehen, und es wird für uns auch nicht leicht und angenehm sein, auch wenn wir gläubig sind, auch wenn wir bekehrt sind, dann werden Dinge passieren, von denen wir uns in unserer kühnsten Fantasie heute nicht ein rechtes Bild malen können. Ja? Da werden wirklich erstaunliche, sensationelle Wunder Gottes passieren. Es wird auch die falschen Propheten geben, die uns eine falsche Auslegung weitergeben werden. Aber es wird auch Propheten Gottes noch einmal geben. Ellen White war nicht die letzte Prophetin. Und die werden uns dann noch helfen. Sollte es so sein, dass die Offenbarung hier mit den Posaunen noch Zukünftiges meint, und wir sehen plötzlich, das kommt und das kommt, auf einmal wird uns das wie Schuppen von den Augen fallen, so wie bei den Emmaus-Jüngern. Und plötzlich werden wir sagen, jetzt verstehe ich's. Und dann wird uns unser Glaube in dieser schwierigen Zeit, der wird angefochten sein. Angst in Jakob, das heißt, selbst die Gläubigen, die es wirklich geschafft haben, gläubig bis zum Schluss zu bleiben, selbst die werden unsicher sein, hat Gott mir jetzt wirklich alles vergeben. Aber dann, wenn ich sehe, wie Gott eingreift, wie sich diese allerletzten Dinge noch erfüllen, dann wird auch mein Glaube, wie Jesus es schon vorher gesagt hat, dann wird mein Glaube gestärkt werden. Also, ich bitte euch, nehmt einfach diesen Gedanken mit. Seien wir vorsichtig, wenn uns Leute irgendwas erzählen. Prüft alles kritisch. Es muss gut und seriös erarbeitet sein, bevor ich es glauben kann und glauben will. Ja? Und es muss auch dann wirklich so deutlich eine Erfüllung finden, dass wir alle dem zustimmen können. Mein Vorschlag wäre, dass wir mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir immer demütig bleiben, wenn wir dein Wort studieren. Uns nicht einbilden, dass wir alles schon wissen, dass wir schon alles geklärt haben, dass es genau so kommen muss, wie wir uns das vorstellen. Ich möchte dich bitten, dass wir gerade für diese allerletzte Endzeit offen sind für dein Wirken, für deinen Heiligen Geist, für den Spätregen, der uns ermutigen wird, diese Botschaft auch noch viel intensiver nach außen zu tragen. Dass wir aber auch offen sind dann für neue zusätzliche Erkenntnisse, die wir durch dein Wort, durch den Heiligen Geist und sicher auch durch Propheten noch bekommen werden. Jesus, lass uns dort sicher sein, wo wir sicher sein können. Bei vielen, vielen Dingen im Daniel-Buch und auch in der Offenbarung können wir sicher sein. Gerade bei den Posaunen bleibt doch ein bisschen Unsicherheit. Und ich möchte dich bitten, dass uns das nicht verwirrt oder in unserem Glauben zu Zweiflern macht, sondern dass wir uns an dem festhalten, was eindeutig ist, was wir in der Geschichte bestätigt gefunden haben, was uns auch Ellen White deutlich gesagt haben,
Dass wir aber auch offen sind für neue Erkenntnisse, die vielleicht noch folgen werden. Herr Jesus, wir müssen dein Wort jeden Tag zur Hand nehmen, studieren. Wir brauchen auch die Hilfe durch Ellen White. Ich möchte dich für uns bitten, dass wir diese großen Chancen, die wir haben, Erkenntnis zu finden, auch wirklich nützen. Herr, bewahre uns davor, dass wir einem falschen Propheten auf dem Leim gehen, wie es auch in der Adventgeschichte schon passiert ist. Bewahre uns davor. Lass uns aber auch selbst studieren, wie Ellen White uns das immer wieder sagt, dass wir uns selbst ein Bild machen und wir können sicher sein, dass wir dann mit deiner Hilfe durch diese letzte Zeit gehen können. Jesus, wir freuen uns schon auf den Augenblick, wenn wir dann am Himmel oben irgendwann einmal diese kleine Wolke sehen werden, die dann immer größer wird und wo wir dann schlussendlich erkennen, dass du auf dieser Wolke sitzt. Jesus, wir wünschen uns, dass das sehr bald ist. Wir wünschen uns, dass so wie Johannes es auch in der Offenbarung ganz zum Schluss formuliert hat. Ja, Herr Jesus, komm bald. Amen.